Letzte Woche saß ich mit meinem Geschäftspartner beim Notar und während wir darauf gewartet haben, dass der Notar für uns Zeit hat, sagt er zu mir, du glaubst nicht, was mir vor kurzem passiert ist. Und ich sage, okay, bin gespannt. Und er sagt, vor kurzem stand die Polizei um 6 Uhr morgens bei mir vom Haus und hat geklingelt, nach mir gefragt. Er war schon nicht mehr zu Hause, war schon im Büro. Seine Frau war natürlich schockiert, warum kommt die Polizei und fragt nach meinem Mann. Und also ist die Polizei zu ihm ins Büro gefahren und hat ihm da einen Besuch abgestattet. Und Hintergrund war, also sie haben ihn nicht nur einen Besuch abgestattet, sondern sie haben ihn sogar mitgenommen. Haben gesagt, also du kommst mit uns heute, machst einen kleinen Ausflug. Und Hintergrund war, dass ein Mitarbeiter in seiner Firma ihn als Zeuge vor Gericht benannt hat. Und diese Einladung zu diesem Gerichtsverfahren, die ist aus welchem Grund auch immer nicht bei ihm angekommen. Und also hat sich das Gericht nicht lumpen lassen und sie haben gesagt, okay, wir setzen einen weiteren Verhandlungstag an und du wirst mit der Polizeistreife abgeholt, um hier quasi auszusagen. Und also unsere Juristen wissen das besser, aber er war als Zeuge offensichtlich verpflichtet, in diesem Prozess auszusagen. Und wenn er nicht freiwillig kommt, dann wird er halt abgeholt. Und Tatsache war aber, dass er zu diesem Vorwurf gegen seinen Mitarbeiter überhaupt gar nichts sagen konnte. Und ja, seine Aufgabe als Zeuge war nach wenigen Minuten beendet und er durfte dann wieder gehen. Und ich habe ihn dann ganz entgeistert gefragt, habe gesagt, also wie kann es sein, dass ein Zeuge vor Gericht benannt wird, der A, nichts zu den Vorwürfen zu sagen hat und B, dann auch mit so viel Aufwand von der Polizeistreife abgeholt wird, um da persönlich zu erscheinen. Und offensichtlich ist es so, weiß nicht genau, ob es stimmt, aber dass man quasi vor Gericht, also ohne größere Vorauswahl, Zeugen benennen kann und die sind dann wohl auch zu befragen. Und ja, also für ihn ein mehr oder weniger lustiges Ergebnis oder Erlebnis mit der Justiz, aber im Grunde ein wertloser Zeuge. Er konnte weder seine Mitarbeiter ja, noch dem Gericht bei der Wahrheitsfindung mit seiner Aussage helfen. Ich möchte heute mit euch in einen Bibeltext schauen, wo wir alle berufen sind, Zeugen zu sein. Und ich möchte mit euch herausarbeiten, wofür dürfen wir Zeugen sein und was muss vorher passieren, damit wir wirklich Zeugen sein können. Lasst uns schauen in Lukas Kapitel 24, ab Vers 36. Lukas Kapitel 24, ab Vers 36. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und an meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so muss der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Also wir sind berufen, Zeuge zu sein, Zeugen zu sein. Und ich möchte die Predigt heute in drei Bereiche aufteilen. Sehen, verstehen und gehen. Und bevor wir in diesen Text gehen, schauen wir einmal ganz kurz, was ist dieser Gesamtzusammenhang. Jesus war 3 Jahre lang auf der Erde unterwegs und in dieser Zeit hatte er seine Jünger berufen. ganz unterschiedliche Leute, jeder mit seiner eigenen Vergangenheit. Und über diese 3 Jahre hinweg waren die Jünger nahezu täglich an der Seite Jesu unterwegs gewesen. Sie hatten erlebt, wie Jesus Blinde sehend macht, sie hatten gesehen, wie er Lahme gehend macht, ein Wunder nach dem anderen und das über 3 Jahre hinweg. Aber zum Ende dieser 3 Jahre hat Jesus immer wieder deutlich gemacht, meine Zeit hier auf der Erde, sie neigt sich dem Ende zu und ich werde nicht für immer bei euch sein. Und offensichtlich haben die Jünger kaum die Tragweite dieser Worte verstanden. Als Jesus dann von den Juden gefangen genommen, gefoltert und letztendlich getötet wird, brach für die Jünger eine ganze Welt zusammen. Sie waren durch den Tod Jesu so verängstigt, dass sie sich heimlich versammeln, aus Angst, sie könnten die Nächsten sein, die getötet werden. Insgesamt eine schreckliche Situation. Auf der einen Seite der Verlust ihres großen Meisters, ihres so allmächtigen Herrn und der damit verbundene Schmerz und auf der anderen Seite diese Angst, vielleicht auch Schuldgefühle, Jesus verleugnet und insgesamt versagt zu haben. Und in unserem Bibeltext heute befinden wir uns am 3. Tag nach der Kreuzigung Jesu und die Jünger befinden sich in dieser beschriebenen Situation. Sie sind zusammen, sie trösten sich gegenseitig im Herzen noch die Angst, vielleicht das nächste Opfer zu sein. Und in diese Situation erscheint Jesus als der auferstandene Sohn Gottes und er sagt, Friede sei mit euch. Es war damals ein üblicher Gruß, den Jesus hier verwendet, aber in dieser Situation hat es natürlich noch einmal umso mehr Bedeutung. Friede sei mit den Jüngern, die ihr Angst habt, die ihr Versagensängste habt, die ihr verzweifelt. Friede sei mit euch. Aber die Jünger, sie erleben diese Situation, als sehen sie einen Geist. Eine Situation, die zu schön ist, um wahr zu sein, konnte das wirklich sein? Jesus, der Gekreuzigte, sie haben ja selber erlebt, wie er zu Tode gefoltert und dann elendig am Kreuz gestorben war. Dieser Jesus sollte jetzt lebendig sein und unter ihnen erscheinen. Es war offensichtlich einfacher, an einen Geist, an eine Erscheinung zu glauben, als an diesen Jesus, der von den Toten auferstanden war. Die Jünger konnten das, was sie sahen, überhaupt nicht einordnen. Sie sind erschrocken und die Herzen voller Zweifel. Die Enttäuschung der letzten Tage war zu real. 3 Jahre lang hatten sie geglaubt, sie wären die Jünger des neuen Königs. Sie, die Auserwählten. Sie hatten sogar schon untereinander ausgestritten, wer im Himmel zur Rechten und wer zur Linken Jesus sitzen würde. Und dann waren an einem Tag alle Hoffnungen zerplatzt. Und ich glaube, wir können gut nachempfinden, wie sich diese Jünger gefühlt haben müssen, oder? Da setzt du deine Hoffnung jahrelang auf diese eine Therapie in deiner Krankheit, auf diesen einen Karriereschritt, auf diesen einen Partner im Leben und an einem Tag zerplatzen alle Hoffnungen. Die Enttäuschung, Verzweiflung und Angst muss sehr real gewesen sein. Aber die Jünger erleben, wie Jesus unter ihnen erscheint. Und sie erleben diesen anderen Moment, wo du den Eindruck bekommst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Kneif mich doch mal einer, das kann doch eigentlich nur ein Traum sein. Und ich glaube, diese Momente erleben wir alle im Leben, wo wir merken, das, was hier passiert, das geht nicht mit rechten Dingen zu. In denen Momente, in denen man spürt, da ist eine höhere Macht am Werk. Und ich denke, das erlebt ja auch immer wieder Menschen, auch Nicht-Christen, die dann sagen, ja, also erklären kann ich es mir nicht, aber da muss es irgendwas Höheres geben, irgendeine höhere Macht, das war nicht normal. Und Jesus erkennt die Zweifel seiner Jünger, eigentlich fast schon den Unglauben seiner Jünger, und er sagt, berührt mich, fasst mich an, ich bin kein Geist. Er fordert sie heraus, es nicht dabei zu belassen, dass es vielleicht ein Zufall war. Und das ist es ja, wie wir manchmal solche Situationen abtun, wo wir sagen, ja, es war Zufall, es war pures Glück. Jesus fordert seine Jünger auf, zu hinterfragen, nach der Wahrheit zu suchen. Und er sagt ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und Jesus nimmt etwas zu essen und isst vor ihren Augen. Und er bestätigt ihnen so, dass sie nicht zweifeln brauchen. Das, was sie erleben, ist real, eben keine Fiktion, kein Traum und erst recht kein Zufall. Dieser Jesus, der vor ihren Augen gekreuzigt worden ist, er lebt. Er ist von den Toten auferstanden und das schier Unglaubliche ist Wirklichkeit geworden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist gestorben und hat mit seiner Auferstehung den Tod und die Sünde besiegt. Und damit zeigt Jesus hier eine Besonderheit im Christentum. Das Göttliche ist nicht nur sichtbar, sondern auch persönlich erlebbar. Jesus lässt sich erleben, er lässt sich anfassen, er lässt sich hinterfragen. Und deshalb ist der Glaube an Jesus Christus keine Fiktion, sondern er wird zu einer persönlichen Erfahrung. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, Verstehen. Schauen wir nochmal in den Vers 44 bis 47, was da passiert. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, als das alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Die Jünger hatten in dieser Situation ein außergewöhnliches Erlebnis. Jesus war mitten unter ihnen erschienen. Und Jesus hatte dafür nicht an die Tür klopfen müssen, er hat nicht warten müssen, bis sie ihn einlassen. Und jetzt stellt euch mal vor, die Jünger hätten nur diese eine Erfahrung gehabt, nur bis hierher. Was wäre passiert, wenn sie zum Beispiel ihren Nachbarn von dieser Begegnung erzählt hätten? Da wären vermutlich so Aussagen gefallen wie, war vielleicht ein bisschen viel Wein an dem Abend, oder? Oder du warst krank oder hattest Fieber oder sonstiges. Aber damit das nicht passiert, damit solchen Behauptungen der Nährboden entzogen wird, nimmt Jesus sich Zeit für seine Jünger und erklärt ihnen zuerst das Gesetz, dann die Propheten und die Schriften, die von ihm sprechen. Und das zeigt, das Christentum ist eben nicht eine Erlebnistheologie, sondern es basiert auf dem unerschütterlichen Fundament der Wahrheit der Bibel. Und wer sich mit der Entstehung der Bibel beschäftigt, er versteht, wie besonders Gott sein Wort offenbart, wie peinlich genau er darauf achtet, dass sein Wort die absolute Wahrheit bis in die heutige Zeit für uns ohne Fehler lesbar ist. Und wir können sicher sein, dass die Bibel, die wir heute lesen, immer noch zu 100% die Offenbarung ist, die Gott vor mehreren tausend Jahren, zum Beispiel Mose, durch seinen Heiligen Geist offenbart hat. Und die Botschaft, die sich über alle Bücher der Bibel wie ein roter Faden durchzieht, den beschreibt er in Vers 46 und 47. Da heißt es, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Das ist der Kern der Botschaft, die Essenz sozusagen in einem Satz zusammengefasst. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, um für deine und meine Sünde zu sterben. Er ist stellvertretend für dich und mich ans Kreuz gegangen, weil wir mit unserer Sünde den Tod verdient hätten. Und unsere Sünde hat den Zorn Gottes auf den Plan gerufen. Wir waren ohne Zweifel des Todes würdig. Aber Jesus, der heilige Sohn Gottes, hat ein für alle Mal die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen und hat sich kreuzigen lassen für unsere Schuld. Und dieser Jesus ist nicht im Grab geblieben. Und das ist ein weiterer entscheidender Unterschied zu anderen Religionen. Jesus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Und diese göttliche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die befähigt uns heute zu einem neuen Leben in Jesus Christus. Sie befreit uns zu einem heiligen Leben in Jesus Christus. Und falls du heute hier bist und noch kein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann ist das der Weg, den du für dich erleben darfst. Du darfst im ersten Schritt sehen, wie sich Gott in deinem Leben offenbart. Du darfst Situationen erleben, wo du merkst, da gibt es doch jemanden, der es wirklich gut mit mir meint. Einen Gott, der mich bedingungslos liebt, der hat seinen einzigen Sohn Jesus Christus für dich in den Tod gegeben. Eine unfassbare Liebe. Und wenn du dich auf diesen Gott einlässt, dann kannst du verstehen, Jesus Christus ist für meine Schuld gestorben. Er ist auferstanden, damit ich leben kann. Und dabei soll es nicht bleiben, denn dieser Glaube wäre sonst ein Selbstzweck. Und damit kommen wir zum dritten Schritt, nämlich gehen. Im Vers 48 heißt es, ihr aber seid Zeugen hiervon. Und Jesus lässt seine Jünger im ersten Schritt sehen. Sie erleben ihn als auferstandenen Herrn. Dann lässt er sie verstehen. Er erklärt ihnen anhand seines Wortes, warum er als Messias sterben, also überhaupt sterben und dann auferstehen musste. Und das ist die Basis dafür, zu gehen. Jesus sendet seine Jünger und er sagt, ihr seid Zeugen hierfür. Und ich finde, das zeigt, wie einfach das Evangelium ist. Seht ihr, die Jünger müssen hier nicht eine Prüfung ablegen, wo sie sämtliche Gebote auswendig können und so weiter, wo sie vielleicht sämtliche historische Beweise zitieren können müssen und so weiter. Das ist nicht der Fall. Jesus sagt, ihr seid Zeugen hiervon. Das, was ihr, liebe Jünger, persönlich erlebt habt, was ihr anhand der Schriften verstanden habt, davon seid ihr Zeugen. Denn die zentrale Botschaft, für die sie als Zeugen berufen waren, so wie wir heute, sie lautet, in seinem Namen sollen Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Hier war eine reale Begegnung mit Gott gewesen. Die Jünger hatten erlebt und verstanden, dass Jesus Christus auch für sie gestorben und auferstanden war. Und wenn du heute Christ bist, weil du Jesus erlebt hast, weil du das verstanden hast, dass er für deine Sünden gestorben und auferstanden ist, dann hast du genauso wie die Jünger damals den Auftrag, ihr seid meine Zeugen. Und vielleicht hilft uns das auch heute in unserem Auftrag, Zeugen zu sein. Es geht nicht darum, andere Menschen mit unseren Moralvorstellungen zu überhäufen. Es geht nicht darum, dass dafür jeder in eine andere Stadt oder in ein anderes Land umziehen muss, wie unsere Missionarin uns heute berichtet. Es geht darum, diese Freude, dieses außergewöhnliche Ereignis, dass uns unsere Sünden vergeben worden ist, mit anderen zu teilen. Es geht nämlich genau darum, dass wir anderen Menschen bezeugen, dass Jesus auch für ihre Sünde gestorben ist und es deshalb Vergebung für ihre Schuld gibt. Und das ist die Botschaft, die wir anderen Menschen bezeugen können. Wir dürfen dabei sicher sein, dass es nicht nur ein Erlebnis ist, was sich als Traum oder Illusion abtun lässt. Nein, weil dieses Evangelium auf dem Fundament der Wahrheit der Bibel gegründet ist. Und dafür dürfen wir Zeugen sein. Amen.